Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie kommt es eigentlich, dass Weihnachten als das Fest der Liebe bezeichnet wird? Jens Wiglinski hat uns so schön mit hineingenommen in dieses Thema. Was hat das eigentlich mit Weihnachten zu tun? Feiertage sind ja dazu da, dass man feiert. Das ist völlig richtig. Aber vor allem sind sie dazu da, an den Grund zu erinnern, aus dem wir dieses Fest feiern. Deshalb haben wir kirchliche Feiertage zum Beispiel ja auch frei, damit Zeit dazu ist, dass wir uns vor Augen stellen lassen, was es eigentlich zu feiern gibt. Und nun stelle man sich Weihnachten vor 2000 Jahren mal unter unseren heutigen Bedingungen vor. Maria hätte ihre Tante Elisabeth gar nicht besuchen können, denn Rentnerinnen gehören zur Risikogruppe. Die Weisen aus dem Morgenland hätten sich vielleicht überlegt, dass Gold, Weihrauch und Myrrhe im Moment gar nicht so wertvoll sind und hätten vielleicht lieber Nudeln oder Hefe, natürlich auch Klopapier, mitgebracht. Die Volkszählung allerdings hätte natürlich gar nicht stattgefunden, weil man ja nicht reisen soll und Veranstaltungen ohnehin verboten sind. Der Auftritt der Armee von Engeln, steht ja nicht Chor, sondern Armee, wäre untersagt worden, weil das ja nun mal eher Soldaten als Berufsmusiker sind und deshalb keine Proben hätten vornehmen können. Musikevents sind ohnehin untersagt im Moment. Maria hätte vermutlich auch Jesus per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Das hätte man dann planen können und dann wäre er nicht irgendwo, irgendwann in die Welt gekommen. Außerdem wären Maria und Josef ja nach Bethlehem gar nicht reingelassen worden, denn diese Reise war nicht zwangsläufig nötig unter diesen Umständen und sie hätten auch 14 Tage erstmal in Quarantäne verbringen müssen. Außerdem wäre die Angabe von Telefonnummer und E-Mail-Adresse schwierig geworden, deswegen hätte das Gesundheitsamt sie vermutlich auch wieder weggeschickt. Der Besuch der Weisen und der Hirten wäre ohnehin illegal gewesen. Zu viele Personen aus zu vielen Haushalten an einem Ort und so weiter und so weiter. Man könnte amüsiert weiterspinnen. Und dabei springt, finde ich, auch etwas sehr Wahres ins Auge. Denn Weihnachten hat damit zu tun, dass Gottes Sohn als richtiger Mensch in echte Verhältnisse hineingekommen ist. Gott begegnet uns nicht irgendwo, irgendwie, irgendwann, sondern mitten im Leben. Da, wo wir sind und mit dem, was uns bewegt. Und so, dass wir es verstehen können. Womit wir wieder beim Thema Liebe ankommen. Denn wenn es um Liebe geht, ist sie vor allem dann interessant, wenn man Gefühle nicht nur irgendwo irgendwie für jemanden hegt, sondern sie auch deutlich werden, sie zum Ausdruck kommen. Liebe will erfahrbar werden. Und das ist ja gerade das Schwierige in so vielen Ehen, in so vielen Familien, auch vielleicht in anderen Zusammenhängen, dass die Partner sich oft ungeliebt vorkommen. Weil man sich auf dieser Ebene so schnell missversteht. So wenig davon wahrnimmt, wie der andere es ausdrückt. Und dann so schnell denkt, du liebst mich ja nicht richtig. Dieser Vorwurf wird innerlich oft unausgesprochen gehegt. Mitunter wird er auch ausgesprochen. Du liebst mich ja gar nicht richtig. Ja, das kann tatsächlich sein. Meistens, so ist meine Erfahrung, ist es aber ein Irrtum. Er ist unberechtigt, der Vorwurf. Wir teilen die Liebe oftmals nur nicht so mit, dass wir einander verstehen, dass wir sie erfahren, diese Zuneigung, die wir füreinander haben. Und dieser gegenseitige Vorwurf, ob er nun gesagt wird oder nur gelebt wird, der sorgt dann oft dafür, dass diese Liebe immer zurückgestoßen wird. Und dass sie irgendwann tatsächlich abkühlt, weil man sich einfach voneinander entfernt. Und das ist ja das Schmerzhafte an diesem diesjährigen Weihnachtsfest, dass die gewohnten Wege, sich in der Familie oder Freunden gegenüber Liebe zu zeigen, erstmal abgebrochen werden. Weil die Treffen nicht wie üblich oder vielleicht gar nicht möglich sind. Vorgestern hörte ich die Rede des Leiters des Robert-Koch-Instituts, in der er darum bat, dass wir unsere Kontakte auf das geringstmögliche Maß zurückfahren. Wörtlich sagte er, das Virus lebt von unseren Kontakten. Wenn ich solche Sachen höre, bewegt mich als Seelsorger, als einer, der sich gerne mit Menschen beschäftigt, immer sofort ein Reflex, der kommt einfach in mir. Und ich musste sofort denken, ja, lieber Herr Wieler, das Virus lebt von unseren Kontakten, wir Menschen übrigens auch. Und nun haben wir diese wunderbaren Aussagen zur Liebe gehört eben in der Einleitung. Dabei wurde deutlich, Liebe hat niemand einfach nur für sich. Es liebt sich nicht einfach vor sich hin. Sie geschieht immer zwischen zwei Personen. Sie ruft danach, dass der oder die Geliebte auch erreicht wird, dass es mitgeteilt wird und dass es empfangen wird. Vom Kontakt eben. Sich gegenseitig zu genießen, sich aneinander zu verschenken. Damit sind wir genau beim Weihnachtsfest. Gott hat die damals bekannte Welt in Bewegung gesetzt. Denn die Geburt von Jesus war viele Jahrhunderte vorher schon angekündigt worden. Mit Ort. Ja, es wurde angegeben, wo er zur Welt kommen soll. Und durch diese Volkszählung fand es genau so statt. Heute ist wieder die ganze Welt in Aufruhr. Nicht, weil alle auf Reisen sind wie damals. Es reist eben gerade keiner. Das ist unter anderem der Aufruhr, der jetzt entsteht. Niemand darf das gerade, weil das Leben bedroht ist. Wenn nicht unbedingt für jeden jetzt gesundheitlich, dann doch für viele wirtschaftlich. Oder auch, weil die medizinische Versorgung nicht normal weitergeführt wird, auf Sicht vielleicht dann irgendwann auch gesundheitlich. Wir Menschen haben Kontaktverbot zueinander. Aber, wie es zu Weihnachten immer war, von Anfang an, die Welt ist in Aufruhr. Und Weihnachten ist im Besonderen die Botschaft davon, egal wie es gerade ist, egal wie die Umstände in deinem Leben gerade zu betrachten sind, es ist Weihnachten. Weihnachten findet statt. Unter allen Umständen, in alle Umstände hinein. Und um die Umstände zu ändern, kommt Gott zu uns. Egal, was gerade los ist. Egal, wer nach ihm fragt und wer ihn haben will oder auch nicht. Gott kommt. Denn unser Leben als Menschen ist bedroht. Das spüren wir in diesen Tagen besonders nochmal, und zwar weltweit. Kein Land ist ausgenommen. Keiner kann so tun, als ob es keine Bedrohung gäbe, wo wir uns sonst vielleicht manchmal mit irgendwelchen Dingen hineinflüchten können in so eine heile Welt. Nein, wir sind in äußerster Gefahr. So hat Gott das vor 2000 Jahren schon gesehen. Krankheiten sind ja immer ein Hinweis auf den Tod. Ein Vorbote sozusagen. Ein Geschmack davon. Das fürchten wir ja hinter allem, wenn wir krank werden, dass unser Leben aufhören könnte. Aus Gottes Sicht, und ich finde das in diesem Weihnachtsfest besonders passend, weil es eine gewisse Ernsthaftigkeit jetzt schon mal voraussetzt, alles, was wir gerade erleben. Aus Gottes Sicht gibt es eine noch viel schlimmere Bedrohung als alle Krankheiten, die uns in dieser Welt ereilen können. Nämlich das Misstrauen des Menschen gegen Gott. Die biblischen Autoren beschreiben es mit dem Wort Sünde immer wieder. Tief im Herzen eines jeden Menschen wuchert und wohnt der Argwohn, dass man Gott nicht über den Weg trauen könnte. dass er uns das Leben vermiesen will. Dass er uns etwas wegnehmen will. Dass man bloß möglichst wenig mit ihm zu tun haben sollte. Bei manchen äußert sich daran, dass man einfach die Existenz Gottes abstreitet. Als ob wir Menschen zu entscheiden hätten, ob es Gott gibt oder nicht, und als ob wir irgendwas dafür oder dagegen tun könnten. Aber gut, kann man machen. Ging mir selber lange Zeit so. Bei anderen führt das Misstrauen Gott gegenüber dazu, dass man es Gott erlaubt, irgendwo zu sein im Leben. Man glaubt da auch an ein höheres Wesen irgendwie, aber er soll mich bitte in Ruhe lassen. Wieder andere, und das wirkt dann schon recht gläubig, beschäftigen sich mit Gott und räumen ihm einen gewissen Platz im Leben ein. Kann ja nicht schaden. Denn wenn es Gott gibt, dann hat er ja mein Leben in der Hand. Dann sollte man sich mit ihm möglichst gut stellen, damit er auch tut, was ich mir wünsche. Man kann es noch mal so beschreiben, dann gibt es auch wieder welche, die tatsächlich auch Gottes Gebote in ihr Leben umsetzen, denen Gottes Worte ganz wichtig sind und die auch andere dazu bewegen, damit Gott zufrieden mit ihnen ist und ihnen ein gutes Leben schenkt und sie mit in den Himmel nimmt. Lauter Gründe kann es geben, warum man sich eben mit Gott beschäftigt, obwohl man ihm eigentlich nicht über den Weg traut. Nicht immer ist das Misstrauen gegen Gott sichtbar als ein Abstreiten, dass er überhaupt da sein könnte. Das alles aber zeigt, dass wir Menschen den Eindruck haben, dass wir ja schon wissen, wie unser Leben funktioniert und dass Gott uns allenfalls dabei helfen kann, uns selbst zu perfektionieren. Alles dreht sich um uns. Und Gott soll bitte an dem Platz sich aufhalten, den ich ihm zuweise. Ich muss es doch letztlich selbst im Griff behalten, sonst kann ich mir ja nicht sicher sein. Mit diesem Kontaktverbot hat Gott bei uns Menschen zu tun. Er soll uns nur nicht zu nahe kommen. Wenn es um Gott geht, haben wir eine geheimnisvolle Angst. Angst, uns zu verlieren. Und nun berichtet uns die Bibel in ganz unterschiedlicher Weise an vielen Stellen immer wieder davon, dass wir Menschen mit der Angst vor Gott genau genommen nur eines verlieren, nämlich das echte Leben, das Gott für uns Menschen gedacht hat. Wir wollen uns das Leben selbst beschaffen und es sichern, und dabei geht es uns durch die Lappen. Denn wer nur sich selbst vertraut, macht eben nicht die Erfahrung von Liebe, die wir eigentlich brauchen. Wer nur sich selber hat, öffnet sich nicht für andere. Die Krankheiten und das Leid, die in dieser Welt um sich greifen und uns allen jetzt gerade so vor Augen stehen, sind eine Erscheinung davon, eine Folge davon, dass wir Menschen uns Gott vom Leibe halten wollen. Der Theologieprofessor aus Greifswald, Michael Herbst, war einige Jahre lang Krankenhausseelsorger. Da guckt man ja in das Leben, gerade auch in das Leid von Menschen hinein. Und er berichtet von einem Mädchen, das mit 3 Jahren zum ersten Mal ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Jessica D. litt an einem sehr spät erkannten und bösartigen Tumor. Der Tumor wurde leider so spät erkannt und war so gefährlich, dass nach der ersten Behandlung 1 Jahr später schon ein Rückfall kam. Nach 18 Monaten ein 2. Rückfall, und der war diesmal so heftig, dass ihr nicht mehr endgültig geholfen werden konnte. Professor Herbst begleitete die Familie. Die Ehe der Eltern zerbrach über dem Leid der Tochter. Alle Familienmitglieder hatten sehr zu kämpfen. Jessica allerdings wollte bis zum Schluss dem Leben Schönes abgewinnen und mochte überhaupt keine bemitleidenswerten Äußerungen. Solche Besuche lehnte sie sogar ab, wo Leute nur in Mitleid schwelgten. In Michael Herbst fand sie einen Begleiter, der für sie offensichtlich wohltuend war und der möglichst oft wiederkommen sollte. Und sie sprachen auch immer mal wieder über Gott. Kurz vor einem Weihnachtsfest erzählte Michael Herbst dem Mädchen, wie in der von Jesus berichteten Geschichte der Vater seinen verlorenen Sohn in die Arme schließt. Jessica unterbricht ihn. Du, das verstehe ich nicht. Gott ist im Himmel. Ja. Aber warum kommt Gott denn nicht mal runter vom Himmel? Fragezeichen. Im Kopf von Michael Herbst. Jessica macht weiter. Ja, warum kommt er nicht mal runter? Er ist so weit weg. Und Herbst beschreibt das so herrlich, dass es jetzt erst Klick machte bei ihm. Und er sagte dann, du Jessica, stell dir mal vor, das hat Gott tatsächlich gemacht. Damals in Bethlehem, da wurde in einer ganz armseligen Unterkunft ein Kind geboren. In dem ist Gott in unsere Welt gekommen. Kurz nach Weihnachten starb das Mädchen. Bei der Beerdigung konnte Michael Herbst den unkirchlichen Familienangehörigen davon erzählen, dass unser Haus in dieser Welt zerfällt und abgebrochen wird, Jessica aber nun ein neues Haus bei Gott bekommt, weil Gott den Tod besiegt hat und sie bei ihm sein darf. Und das ist der Rahmen von Weihnachten, auch für uns. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Erinnern wir uns an die Worte, die Jens Gielinski uns vorhin mitgegeben hat von der Liebe. Diese Worte sind so schön und kräftig. Unsere Sehnsucht ist es, so eine Liebe zu erfahren, die geduldig ist, die nicht aufgibt, die nicht aufhört. Und der Missionar Paulus, von dem Sie stammen, hat sich das übrigens nicht einfach ausgedacht. Er hat diese Liebe erlebt. Wir hatten es vorhin schon. Liebe nützt ja nicht viel, wenn sie nicht zum Ausdruck kommt, wenn der Geliebte sie nicht wahrnimmt. Und Paulus hat diese Liebe am eigenen Herzen erfahren. Und zwar von Gott. Das, was er beschreibt, drückt aus, wie Gott ist und wie er uns liebt. Und dass er immer nur das Beste für uns im Sinn hat. Und dass er uns treu bleibt und sich nicht von uns abbringen lässt. Und das hat er in seinem Sohn zum Ausdruck gebracht. An Weihnachten. Ein Kollege von Paulus mit Namen Johannes hat das so beschrieben im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, in den Versen 9 und 10. Darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, also sichtbar geworden, greifbar geworden, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott hält sich nicht an das Abstandsgebot, auch nicht an das Besuchsverbot, das wir ihm aufoktroyieren. Er kommt zu uns. Er findet sich nicht damit ab, dass wir ihn auf Abstand halten wollen und uns damit ihn und seine Liebe vorenthalten. Das Misstrauen gegen Gott, das die Bibel Sünde nennt, wirkt tatsächlich wie ein Virus. Es hat alle Menschen angesteckt. Jeder ist infiziert. Und Gott kommt hinein. Mitten in diesen Hotspot. Das bedeutet Weihnachten. Und es war Gott schon klar, was es kosten würde, was es bedeuten würde, wenn sein Sohn diese Welt betritt. Dass er aus dieser Welt von uns höchstpersönlich auch wieder hinausgeschmissen wird. Dass er sterben wird. Und das wird für mich immer besonders anschaulich in einer Geschichte von einem weiteren Kind, das krank war, nämlich ein 8-jähriges Mädchen. Es hatte eine besonders schwere Krankheit und brauchte dringend neues Blut. Allerdings, sie hatte eine sehr seltene Blutgruppe und das Blut wies noch andere Besonderheiten auf. Es wäre unendlich schwierig gewesen, einen Spender zu finden, der dieses Blut geben kann. wenn sie nicht einen 5-jährigen Bruder gehabt hätte. Mit genau derselben Blutgruppe und genau denselben Besonderheiten. Dieser Junge wurde nun gefragt, ob er seine Schwester von seinem Blut abgeben würde. Ob er es für seine Schwester geben würde. Es war nicht ganz einfach, ihm zu erklären, was so eine Transfusion eigentlich ist. Schließlich fragte ihn der Arzt, ob er bereit ist, sein Blut zu geben. Seine Schwester, die so schwer krank ist, würde leben können damit. Mit großen Augen schaute der Junge den Arzt an. Er zögerte, dieser kleine Kerl. Er wollte offensichtlich irgendwie nicht so recht. Noch einmal erklärte der Arzt, wie dringend die Schwester das Blut bräuchte. Und dann sagte der Junge, gut, für meine Schwester gebe ich es. Kurze Zeit später saßen die Geschwister in einem Raum mit vielen Apparaten. Das Mädchen blass und krank, der Junge kräftig und gesund. Keiner der Kinder sprach ein Wort. Als der kleine Junge tapfer seinen Arm hochkrempelte, lächelte er seine Schwester an. Dann piekste die Krankenschwester die Nadel in seinen Arm. Sein Gesicht wurde ganz ernst. Er sah, wie sein Blut nun aus seinem Körper in den Beutel floss. Als es genug war, kam der Doktor und zog die Nadel heraus. Der Junge schaute ihn an und fragte zitternd, Doktor, wann sterbe ich? Da wurde dem Arzt erst klar, was der Junge die ganze Zeit in seinem Kopf jetzt durchgegangen ist. Er hatte geglaubt, dass sein ganzes Blut für seine Schwester nötig wäre, dass er also daran sterben würde. Und dann hatte er in einem sehr kurzen Augenblick eine sehr schwere Entscheidung getroffen. Was war das für eine Freude, dass der Arzt ihm erklären konnte, dass er nicht sterben müsste. Die Erleichterung des Jungen kann man sich vorstellen. Aber darin kommt zum Ausdruck, er war bereit für seine Schwester sein Blut und damit sein Leben zu geben. Gott war bereit, für uns Menschen seinen Sohn zu geben, obwohl wir mit ihm doch eigentlich so wenig zu tun haben wollen. Obwohl wir in dieser Welt mit ihm, miteinander und mit der Welt so umgehen, als könnte er uns mal gestohlen bleiben. Und Jesus Christus kam an Weihnachten in diese Welt, um diesen Weg für uns tatsächlich bis zum Ende zu gehen. Gott kommt, weil wir Rettung brauchen. Er reißt sich seinen Sohn vom Herzen. Und der gibt uns sein Herz. Und dann hat Gott ihn von den Toten auferweckt und damit den Tod besiegt, weil seine Liebe zu uns stärker ist als der Tod. Stärker auch als alles, was wir gegen ihn tun und womit wir uns gegen ihn abschotten können. Gott hält sich nicht an unser Kontaktverbot. An jedem Tag, besonders am Weihnachtsfest, klopft er an deine Tür. Er sehnt sich danach, dass du ihn in dein Leben hineinlässt. Er wird nicht von unseren Krankheiten angesteckt, sondern er steckt uns mit seinem Leben an. Er hat eine Sprache gewählt, die wir Menschen verstehen können, um uns seine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Das sind ja nicht vor allem Worte, die uns dabei helfen. Die sind auch nötig, muss man manchen auch mal wieder sagen. Es ist auch nötig, dass du davon sprichst. Aber besonders kommt Liebe ja zum Ausdruck darin, was wir bereit sind, füreinander zu tun. Und bereit sein heißt, es auch zu machen. Gott hat sich nicht in lauter Diskussionen aufgehalten und Pressekonferenzen abgehalten, um darüber zu sinnieren, was er alles tun würde. Er hat Nägel mit Köpfen gemacht und sie sich in seine Hände einschlagen lassen und in seine Füße, weil er dich unbedingt bei sich haben will und weil er dein Leben mit dir verbringen will, schon hier und jetzt. Und es wird Weihnachten, wenn du ihm den Kontakt mit dir erlaubst und beginnst, ihm zu glauben. Das kannst du ihm sagen. Er hört dich überall. Er weiß schon, was dich bewegt und freut sich immer, wenn er deine Stimme hört. Das nennen wir Beten. Und er ist für dich und will für dich da sein, in jeder Hinsicht, und will dich gerne in deinem Leben führen. Wo du dich von Gott und seiner Liebe zum Vertrauen auf ihn bewegen lässt, wird es Weihnachten. Unabhängig davon, an welchem Tag und unter welchen Umständen.